Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im Alten Testament in Prediger Kapitel 6. Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet es auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Wenn ein Mann 100 Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde, wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Denn sie kam in Nichtigkeit und ging im Dunkeln dahin, und ihr Name ist im Dunkeln geblieben. Auch hat sie die Sonne nie gesehen noch gekannt. Ihr ist wohler als jenem. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sehe, geht er nicht alles dahin an denselben Ort? Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Denn was hat der Weise dem Toren voraus? Was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, heute hier in eurer Mitte zu sein und bringe natürlich ganz herzliche Grüße von der Bibelgemeinde Lage mit. Wer von euch kennt das Spiel des Lebens? Ja, haben einige früher gespielt, vielleicht auch aktuell noch. Neben der modernen Neuauflage, die es mittlerweile gibt, dieses klassischen Brettspiels mit zeitgemäßen Ereignissen und Statussymbolen, gibt es mittlerweile, so wie ich gesehen habe, auch eine digitale Version oder für die verschiedenen Konsolen oder auch den PC. Und ich habe als Kind dieses Spiel sehr gerne gespielt, weil ich nicht aus wohlhabender Familie abstamme. Und da konnte ich mich wenigstens im Spiel mal reich fühlen und auch mal mit Statussymbolen protzen. Das Spiel des Lebens will im Grunde genommen das Leben eines Menschen simulieren. Das Ziel ist es, am Ende, sprich im Ruhestand, als Reichster mit am meisten, der am meisten Geld besitzt, ans Ziel zu kommen. Ja, es geht um Entscheidungen wie Beruf, Heirat, Kinder, Statussymbole, aber eben auch Wertpapiere zu ergattern, um am Ende möglichst als Reichster ins Ziel zu kommen. Und wenn wir in unser Leben schauen, so ist das gar nicht weit weg von der Realität. Uns geht es häufig ebenso. Und selbst wir Christen neigen auch immer wieder dazu, dass wir uns vergleichen, dass wir darauf achten, wer hat das bessere Auto, wer hat das bessere Haus, und da gibt es jede Menge andere Möglichkeiten. Ein Freund sagte mir damals mit 23, schon ein paar Jahre her, sagte er, was er alles bis 30 erreicht haben will. Er sagte, er möchte bis 30 einen Baum gepflanzt haben, er möchte heiraten, er möchte ein Kind gezeugt haben und ein Haus gebaut haben. Ja, das mit dem Haus, das kam dann erst mit 33, aber die anderen Ziele hat er pünktlich erreicht. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ist das das Ziel des Lebens? Oder auch, ist es ratsam oder sinnvoll, nach diesen Dingen zu streben? Und so könnten wir viele weitere Fragen stellen, die das Leben des Menschen auf dieser Erde betrifft. Und das soll nur als Einleitung in den Text dienen heute. Wir wollen uns nämlich heute Morgen den Text, den eben gelesenen Text aus der Weisheitsliteratur anschauen und von dem weisesten Menschen, der je auf dieser Welt gelebt hat, drei Weisheiten fürs Leben lernen. Und ich werde euch heute nichts Neues erzählen, sondern wir Menschen brauchen immer wieder die Wiederholungen und Erinnerungen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder an die Wahrheiten des Wortes Gottes neu erinnern. Das Buch Prediger ist das zweite Buch von Salomo und es zählt zu der Weisheitsliteratur der Bibel. Auch wenn sein Name hier nicht ausdrücklich im Buch erwähnt wird, macht es dennoch den Anschein oder einige Indizien, die wir finden, die sehr deutlich machen, dass der Verfasser Salomo gewesen sein muss. Er sagt gleich am Anfang in Kapitel 1, Vers 1, die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Und in Kapitel 2 dann direkt spricht er von sich, dass er weiser sei als alle, die vor ihm in Jerusalem waren oder gewesen sind. Er spricht von seinem gewaltigen Reichtum und von seinem Harem. Auch wenn es dazu natürlich verschiedene Auslegungen gibt und manche versuchen, da eine fiktive Person zu sehen oder auch das Buch in der Zeit deutlich später zu deuten, macht es am meisten Sinn, dieses Buch Salomo zuzuschreiben. Und das Thema des Buches wird sehr schnell deutlich, denn es geht sehr viel um Weisheit. Und das Wort Weisheit oder Weise kommt in diesem Buch 49 Mal vor. Und wer das Buch mal am Stück liest, wird merken, es hört sich manchmal sehr philosophisch an. Alles ist relativ, es macht alles keinen Sinn, denn der Tod macht uns ja eh alle gleich. Der Weise wie der Dumme, der Reiche wie der Arme. Und Salomo sagt in Kapitel 1, Vers 12, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Ja, wir würden heute sagen, er war ein Wissenschaftler. Und nach all den Untersuchungen, die er macht, kommt er immer wieder zu dem Schluss und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und auch dieses Wort kommt sehr häufig vor. Nichtigkeit oder nichtig kommt 38 Mal in diesem Buch vor und es bedeutet in Hebräisch Dampf, Rauch oder auch ein Hauch. Und der Autor benutzt diese Metapher, um uns zum einen zu zeigen, wie vergänglich und flüchtig dieses Leben hier auf der Erde ist, aber auf der anderen Seite auch ja, rätselhaft und teilweise auch paradox. Er zeigt also alle Wege auf, die wir Menschen benutzen, um unserem Leben hier auf dieser Erde Bedeutung zu geben. Wie zum Beispiel Freude, Reichtum, Status, aber auch Erfolg. Er zeigt auf, dass alles Tun auf dieser Erde bedeutungslos ist, weil es eben wie ein Hauch schnell vergeht. Und deshalb versucht er zu beweisen, dass es ohne Gott keinen Sinn macht, dieses Leben zu leben. Und er fasst am Ende des Buches dann die Ausführung über Gott und die Welt zusammen und schreibt in den letzten beiden Versen in Kapitel 12, 13 bis 14 folgendes. Er sagt, lass uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Salomo macht aber auch deutlich, dass das Leben hier unter der Sonne trotz des Sündenfalls und trotz dieser Vergänglichkeit zu genießen ist. Aber eben unter der Bedingung, dass wir bedenken müssen, dass auch das, was wir genießen, eine Gabe Gottes ist. Und auch das erwähnt er in dem Buch immer wieder. Solche Aussagen wie, auch das ist eine Gabe Gottes oder die Gott ihm gibt. Das heißt, Gott gestattet dir die Gaben zu genießen, die er dir gibt. Aber sei dir eben bewusst, dass es von Gott kommt, dass es eine Gabe von ihm wird und dass Gott eben alle Taten richten wird. Und somit kann man sich die Frage stellen, was ist dann der Sinn des Lebens, wenn doch alles so nichtig ist? Welche Weisheiten sollten wir im Leben berücksichtigen, um wirklich ein weises Leben zu führen oder dass das Leben tatsächlich auf dieser Erde Sinn macht? Und deshalb möchte ich uns anhand dieses Textes aus Prediger 6 an drei Weisheiten erinnern. Und ihr habt eben gehört, der Predigtitel lautet, die Kunst, weise zu leben. Sehr herausfordernd, denn das Leben kann schon mal sehr herausfordernd werden. Und ich bin mir überzeugt, dass jeder von euch in irgendeiner Art und Weise Leid erlebt hat oder es gerade durchmacht. Und darum bieten wir auch als Gemeinde häufig Seelsorge an oder es gibt auch gewisse Programme, die wir anbieten, um den Menschen, um den Kindern Gottes zu helfen, das Leben zu meistern. Und das Ziel sowohl der Seelsorge als auch dieser Kurse ist folgendes, es ist das Ziel, das Leben aus Gottes Perspektive zu betrachten. Die Kinder Gottes sollen lernen, aus Gottes Perspektive ihr Leben zu sehen. Sie sollen dazu befähigt werden, persönliche Prägungen, Belastungen, aber auch die Konflikte im Licht der Bibel zu erkennen, aber auch eben Schritte in geistlicher Reife zu gehen. Und dabei stehen nicht Selbstoptimierung oder psychologische Techniken im Mittelpunkt, sondern die verändernde Kraft des Evangeliums, das bis in den Alltag, in die Praxis reicht. Und dadurch sollen die Kinder Gottes eben lernen, ihr Leben verantwortungsvoll, aber eben auch in der Abhängigkeit Gottes zu gestalten. Wenn nun der Predigttitel lautet, die Kunstweise zu leben, dann stellt sich die Frage, was macht einen Menschen denn weise? Und Salomo gibt uns da keine komplizierte Antworten. Es sind drei Dinge, die wir jetzt hier ausarbeiten wollen aus dem Text, die wir eigentlich alle wissen und dennoch ständig wieder aufs Neue daran erinnert werden müssen. Und so schauen wir uns diese Weisheiten an. Erstens, denke an das Ende, die Verse 1 bis 6. Genieße Gottes Gaben, Verse 7 bis 9. Und drittens, vertraue Gottes Führung, die Verse 10 bis 12. Erstens also, denke an das Ende. In Kapitel 6, 1 bis 6 in diesem Abschnitt schildert der Prediger zwei Übel. Und wenn wir den etwas größeren Kontext betrachten, sehen wir das schon im Kapitel 5, dass er dort auch schon ein Übel nennt. Und da ist es der Reichtum, der keine Sicherheit bietet. Und er nennt es als ein böses Übel, wenn der Reichtum zum eigenen Schaden aufbewahrt wird. Und hier in Kapitel 6, Vers 1 sagt Salomo, dass es ein Übel gibt, welches er beobachtet und es schwer auf dem Menschen lastet. Und dann führt er zwei Beispiele auf für dieses Übel. Er sagt in Vers 2, wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, sodass es ihm an nichts mangelt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Das heißt, Gott gab ihm also Reichtum, Ehre und Schätze und Gott gestattet es ihm nicht zu genießen, sondern ein anderer bekommt es. Womöglich hatte dieser Mann nicht einmal Nachkommen. Das schwere Leid, wovon Salomo hier spricht, kann auch schlimmes Leiden oder auch eine bösartige Erkrankung bedeuten. Jetzt könnte man die Frage stellen, ist der Geber denn jetzt böse, weil er es ihm nicht gestattet, davon zu genießen? Nein. Gott ist gut, der Geber ist gut, der Anfang ist gut, er gab ihm das Leben, aber das Ende war schlecht. Und so können wir festhalten, das Ende wird auch immer schlecht, wenn wir Gott nicht den Dank bringen. Und als Veranschaulichung können wir uns einmal das Volk Israel vornehmen, zur Zeit Maleachis. Das Volk Israel ist von Gott enttäuscht, weil sie schon circa 80 Jahre wieder in ihrem Land sind und diese Verheißung auf den Messias hat Gott immer noch nicht erfüllt. Sie waren immer noch von anderen Herrschern abhängig. Sie stellten Gottes Liebe in Frage und vergessen, was Gott in der Vergangenheit für sie getan hat. Die Zeit Maleachis war also vom Abfall gekennzeichnet. Gott spricht dann durch Maleachi zu seinem Volk und beginnt mit der Aussage, ich habe euch geliebt. Die ganze Geschichte Israels ist geprägt von Gottes Liebe. Immer wieder erbarmt sich Gott über dieses Volk, trotz der Vernachlässigung oder der Untreue und der Halsstarrigkeit des Volkes und holt sie aus so manchen Schwierigkeiten immer wieder heraus. Vom Auszug aus Ägypten, die Wanderung durch die Wüste bis zur Einnahme des Landes, Aufbau der Städte, der Erbauung eines Tempels, sodass das Volk Gott wieder angemessen anbeten konnte. Jeder Abschnitt des Volkes Israel, von Abram über Mose, David und Salomo, sehen wir Gottes Treue und seine Liebe und Fürsorge für sein Volk. Und das ist alles ein Ausdruck Gottes Liebe. Gottes Liebe und Gnade hat das Volk auch aus dem Exil in Babylon zurück in das verheißene Land geführt, so wie er es versprochen hat. Gott hat die Wiederherstellung und den Wiederaufbau des Tempels unter Zerubabel und die Stadtmauer in nur 52 Tagen durch Nehemia ermöglicht. Doch das Volk nimmt all diese Segnungen gar nicht wahr, sondern sie ist voller Zweifel und sie hinterfragt skeptisch, ja man muss schon sagen zynisch, seine Liebe. Und dann schreibt Gott in Maleachi 2, Vers 2, spricht er da zu den Priestern und da sagt er Folgendes, wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Der Geber ist gut. Die Gabe war gut, aber es nimmt ein schlechtes Ende. Warum? Weil sie Gott nicht die Ehre geben. Und Gott wandelt diesen Segen in Fluch um, weil sie es eben nicht zu Herzen nehmen. Und es ist so, je höher der anfängliche Segen, umso bitterer ist im Nachhinein der Fluch, die Dinge nicht genießen zu können. Und wir müssen hier beachten, dass Gott es ist, der es ihm nicht gestattet, davon zu genießen. Ganz gleich, ob es nun Krankheit oder auch der Tod ist, das ihm widerfährt. Wir müssen bedenken, selbst jedes Leben von uns, jedes Einzelne, liegt in seiner Hand. Das bedeutet also, dass jeder Mensch, der Gott ablehnt, selbst bei einem noch so wohlhabenden Leben ein schlechtes Ende haben wird. Mit anderen Worten, ohne Gott verlierst du das Spiel des Lebens. Und das zweite Übel, welches der Prediger hier aufführt, ist im Grunde genommen der gleiche Gedanke. Ja, er benutzt einen Vergleich und er bedient sich in Vers 3 und Vers 6 einer Hyperbel, also einer maßlosen Übertreibung. Der Fall gesetzt, Vers 3, jemand zeugt 100 Kinder und hat ein langes Leben. Oder Vers 6, jemand wird 200 Jahre alt, mehr als zweimal so viel wie der älteste Mensch, der je gelebt hat. Nach 1. Mose 5, 25 war es Methusalem mit 969 Jahren. Und dann Vers 3 weiter, wenn aber seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Und das ist schon ein harter Vergleich. Dieser Mann hat die guten Gaben bekommen und im Alten Testament galt das lange Leben oder auch viele Nachkommen als Segen Gottes. Und dieser Mann hatte scheinbar einen guten Anfang, doch er kann es nicht genießen. Und er wird, wie es hier heißt, nicht mal anständig beerdigt. Und diese Person hat also einen guten Anfang, aber eben ein schlechtes Ende. Doch warum ist so eine Fehlgeburt besser dran als er? Und Fehlgeburt kann auch eine Frühgeburt heißen mit Behinderung. Und das macht ja hier den Anschein, dass es eine blind geborene Person ist. Das bedeutet, dass die Fehlgeburt erstens diesen Frust nicht kennt, das Gute in der Hand zu haben und es eben nicht genießen zu können. Es ist natürlich viel ärgerlicher, wenn wir das Gute besitzen und es nicht genießen können, als wenn wir von vornherein wissen, wir können es eh nicht erreichen. Denn dann finden wir uns damit ab. Jemand, der blind geboren ist, kann nicht, weil er das Licht nie gesehen hat, die Dinge nie gesehen hat, so kann er nicht sagen, oh, ich genieße es nicht, weil ich weiß, wie es aussieht und ich kann es nicht sehen. Und so kann man sagen, das Gute zu besitzen und es nicht genießen zu können, ist wie an der Quelle zu sitzen und dennoch zu verdursten. Und so geht es leider vielen Reichen, die sich im Grunde genommen alles in dieser Welt leisten können und doch unglücklich sind. Und nicht wenige von diesen Leuten sind höchstgradig depressiv und manche bringen sich in dieser Verzweiflung auch selbst um. Und zweitens hat sich die Fehlgeburt nicht der Schuld der Undankbarkeit auf sich geladen, so wie es das Volk Israel getan hat, und muss sich dafür vor Gott nicht verantworten. Und dann in Vers 6 die zweite Übertreibung. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte, diese Fehlgeburt, und dabei nichts Gutes sehe, geht denn nicht alles dahin an denselben Ort? Und dieses Wort alle oder alles sollte besser mit beide übersetzt werden. Gehen denn nicht beide, also dieser Mann und die Fehlgeburt, an denselben Ort? Und damit sagt er, der Tod hebt alle zeitlichen Unterschiede auf, ob nun arm oder reich, ob kurz oder lang gelebt, ob dumm oder weise, dem Tod kann keiner von uns entgehen. Und hier geht es nur um das Leben hier unter der Sonne. An dieser Stelle wird hier nicht mal unterschieden zwischen Glückseligkeit und den ewigen Qualen. Obwohl das ja, wie wir wissen, ein gravierender Unterschied ist. Und Jesus macht diesen Unterschied, zum Beispiel in Lukas 16, 19 bis 31, mit dem Beispiel vom Reichen und dem armen Lazarus sehr deutlich, dass es eben nicht auf das diesseitige Leben ankommt, die Reichtümer zu genießen oder auch möglichst viel zu konsumieren, sondern dass es eben auf das Ende ankommt. Und das Ende eines Menschen, der Tod, der gibt erst zuverlässige Auskunft über das Leben. Und dazu schreibt Benedikt Peters in seiner Auslegung über das Buch Prediger sehr treffend, Zitat, so ist es am Ende doch wahr, nicht gelebt zu haben, ist besser, als gottlos gelebt zu haben. Das heißt, das Leben auf dieser Erde, das beste Leben sozusagen, was wir uns vorstellen können, ist am Ende schlecht gewesen, wenn es ohne Gott gelebt ist. Also ganz egal, ob du nun Armut oder Wohlstand genießt, entscheidend ist dein Ende. Und da sagt uns dann der Prediger am Ende des Buches Folgendes. Er sagt dort, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ja, damit ermutigt Salomo uns schon früh, an das Ende zu denken. Und es ist spannend zu sehen, dass viele dieser Weisheiten, oder eigentlich alle Weisheiten, die wir hier sehen, finden wir auch immer wieder im Neuen Testament. Und dasselbe tut Paulus ja auch. Er ermutigt uns immer wieder, an das Ende zu denken, nur dass er es etwas anders formuliert. Er sagt zum Beispiel zu den Philippern, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Den Korinthern sagt er, lauft so, dass ihr den Kampfpreis erlangt. Und in 2. Timotheus kann er dann von sich selbst sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das Neue Testament bestätigt also diese Weisheit. Das Leben wird hier also von Salomo als nichtig, vergänglich und wie ein Dampf beschrieben, das schnell vergeht. Daher ist unser Leben viel zu kurz, dass wir es einfach vergeuden. Und darum möchte ich jeden Einzelnen, mich und euch ermutigen, denkt schon früh an das Ende, auch dann, wenn ihr noch recht jung seid. Der Prediger beobachtet also dieses Übel, welches schwer auf dem Menschen lastet, dass das Leben eben vergänglich und flüchtig ist, und zieht dann ein Resümee in den Versen 7 bis 9. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Genieße Gottes Gaben. Ich lese nochmal die Verse 7 bis 9. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Denn was hat der Weise dem Toren voraus? Was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und Haschen nach Wind. Die revidierte Elberfelder übersetzt den Vers 7 so, sie sagt, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch wird seine Begierde nie gestillt. Und Sprüche 16,26 heißt es, der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Und so könnten wir sagen, der Mensch ist wie in einem Hamsterrad, er rennt und rennt und kommt doch nicht von der Stelle. Der Mensch arbeitet, um sich und seine Familie zu ernähren, dann isst er wieder, um wieder Kraft zu haben, um wieder zu arbeiten. Und dieser Kreislauf, der wird nie aufhören, solange wir leben. Und unsere Begierde, auch sie, wird nie gänzlich gestillt. Hier geht es zum einen darum, dass unser tägliches Bedürfnis zu essen natürlich nie gänzlich gestillt wird. Solange wir leben, müssen wir uns immer wieder mit Nahrung füllen, damit unser Körper tatsächlich funktioniert. Und zum anderen geht es um die Begierde, die wir haben. Das heißt, dieses immer mehr haben wollen. Wir wollen immer mehr, wir sind nie satt. Und wir müssen bedenken, dass wir gerade in dieser westlichen Welt ja häufig mehr als ein Drittel unserer Einkünfte für Luxus- und Konsumgüter verwenden, die wir nicht wirklich zum Überleben bräuchten. Und dennoch müssen wir feststellen, dass diese Gesellschaft von Unzufriedenheit gekennzeichnet ist. Ja, es ist schon eine Ironie. Ja, die Gesellschaft, die den größten Wohlstand genießt, den die Welt je gesehen hat, die ist am unzufriedensten. Je mehr der Mensch hat, desto unzufriedener ist er in der Regel mit dem, was er hat. Und die Werbeindustrie hat sich natürlich das, was Salomo vor 3000 Jahren circa gesagt hat, natürlich zu eigen gemacht. Und darum lautet die Werbung nicht, möchtest du vielleicht etwas haben? Die Werbung lautet, du brauchst es. Du brauchst es, um glücklich zu sein. Du brauchst es, um ein echter Mann zu sein. Oder du brauchst es, um dich wirklich schön zu fühlen. Und so weiter. Und die Erfüllung unserer Wünsche, ihr kennt es aus eurem eigenen Leben, sie ist nie vorbei. Sobald ein Wunsch erfüllt ist, haben wir auch schon gleich den nächsten parat. Es hört nie auf. Und deshalb muss diese rhetorische Frage hier vom Prediger in Vers 8, die er stellt, denn er sagt dort ja, denn was hat der Weise dem Toren voraus, was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Und diese Frage müssen wir übersetzen, gar nichts. Denn der Weise hat dem Toren nichts voraus, auch der Demütige, der weiß, wie man sein Leben in seinem Leben zurechtkommt. Denn beide haben das Problem, dass ihre Begierden nie wirklich gestillt werden. Der Weise kann sich vielleicht besser anstellen, ja, der kann es vielleicht besser verkaufen, aber sie haben vielleicht auch unterschiedliche Arten von Begierden. Aber im Grunde genommen hat der Weise dem Dummen in dieser Frage nichts voraus. Auch wenn wir als Kinder Gottes nach Weisheit streben sollen, bleiben auch wir davon nicht verschont. Wie schnell lassen wir uns da mitreißen? Von der Unzufriedenheit auf Arbeit, vom Klagen über das Wetter, dann ist es zu kalt, dann ist es zu heiß, so wie heute. Wir sind nie zufrieden, gerade die Deutschen sind Spitzenreiter, über das Wetter zu klagen. Die Unzufriedenheit, wenn ich das nicht bekomme, was ich will. Und das ist übrigens eins der häufigsten Ursachen, warum es Streitigkeiten in den Gemeinden gibt. Es geschieht nicht mein Wille und darum rebelliere ich. Es ist einfach schlichtweg Sünde zu klagen, weil wir damit letztendlich Gott anklagen und sagen, Gott, ich weiß besser, was gut für mich ist. Und deshalb sagt Salomo hier in Vers 9, besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Und er hat es am Anfang im Brief, in Kapitel 2, wo er darüber spricht, dass der Tod sowohl den Weisen als auch den Toren dahinrafft, Folgendes gesagt. Und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und auch Sprüche 17,24 trifft es auf den Punkt, denn da sagt Salomo, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen, die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Und genau das ist der Punkt, den Salomo auch in unserem Text machen möchte. Der Weise begnügt sich mit dem, was er hat, was er also vor Augen hat. Und der Tor, der schweift immer nach irgendwelchen Dingen mit seinen Augen, die er vielleicht noch haben könnte, müsste, um den nächsten Kick zu erleben. Er hat also das Gefühl, er würde immer irgendetwas verpassen, immer nach neuen Reizen Ausschau halten. Und dieses immer mehr haben zu wollen, ist ebenso töricht, sagt Salomo, wie den Wind fangen zu wollen. Und ihr kennt alle diesen Spruch, das Gras des Nachbarn ist meistens grüner als das eigene. Ja, wir neigen häufig dazu, zu Menschen aufzuschauen, die mehr haben als wir, die sich vielleicht mehr leisten können als wir. Und das macht uns unzufrieden und wir können selbst an dem, das Gott uns gibt oder die Dinge, die Gott uns gibt, nicht wirklich erfreuen. Weil ich mir eben kein neues Auto leisten kann, weil ich vielleicht nur eine 20-Meter-Yacht habe und nicht die 30-Meter-Yacht wie mein Nächster. Weil ich ein altes Haus habe und nicht ein großes neues Haus wie mein Nächster oder auch, weil ich nicht so hübsch bin wie XY. Und so könnten wir viele weitere Dinge anreihen. Und diese Unzufriedenheit, die raubt uns die Freude, die Dinge zu genießen, die Gott uns gibt. Aber das sollen wir, laut dem Prediger, wir sollen das genießen, was Gott uns gibt. Das heißt, genieße das, was Gott dir gibt, aber sei eben dir bewusst, auch das ist eine Gabe Gottes, sei dankbar und fürchte Gott. Das ist die Bedingung. In Kapitel 2 sagt Salomo, dass auch der Genuss von Gott abhängt und dass er den Gottesfürchtigen gewährt, davon zu genießen. Ich lese einmal die Passage, Kapitel 2, 24 bis 26. Ist es dann nicht besser, sagt er, für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen, wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der Gott, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Ja, Salomo ermutigt uns, sei ein Realist. Bau dir keine Luftschlösser, die du eh nicht erreichen kannst, denn damit machst du dich nur selber unzufrieden und du verursachst viel Schmerzen. Auch da wieder dieselbe Weisheit, die Paulus dann im 1. Timotheusbrief erwähnt, in Kapitel 6, Vers 10, da drückt er es folgendermaßen aus. Er sagt, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das heißt, ganz egal, ob Gott dir nun viel oder wenig gibt, sei mit dem zufrieden, was er dir gibt. In Sprüche 30, Vers 8 heißt es, Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Also gib mir keine Armut, dass ich nicht in die Versuchung komme zu stehlen. Und gib mir kein Reichtum, dass ich dich vergesse. Das ist die Begründung dafür. Hier geht es also um diese zwei Gefahren. So arm zu sein, dass man wirklich in der Gefahr ist zu stehlen, oder reich zu sein und Gott zu vergessen, weil wir dann häufig dazu verleitet werden, uns auf unsere Kraft, auf das Gut zu verlassen, statt auf Gott. Hier geht es also darum, zufrieden zu sein mit dem, was Gott mir zugedacht hat. Und wir müssen uns bewusst sein, der Herr, der kennt unsere Wünsche, er kennt unsere Begierden und er kennt auch unser Herz besser, als wir es selbst kennen. Wir können das Leben nicht kontrollieren, wir haben es nicht in unserer Hand. Wir müssen Gottes souveränem Handeln vertrauen und genügsam sein mit dem, was Gott uns gibt. In Kapitel 5 sagt der Prediger, dass das Gold oder der Reichtum keine Sicherheit gibt. Und da sagt er in Kapitel 5, Vers 14, sagt er, so nackt wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin. Und er kann nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Und auch da wieder drückt es Paulus, er wiederholt es ähnlich aus im 1. Timotheusbrief, in Kapitel 6, da heißt es, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Doch das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle jetzt Minimalisten werden und auf alle Annehmlichkeiten, die wir haben, verzichten. Denn die Bibel spricht nicht davon, dass Christen nicht reich sein dürfen oder auch nicht wohlhabend sein dürfen. Das bedeutet auch nicht, dass Wohlstand als solches falsch wäre. Die Bibel selbst verurteilt Reichtum nicht. Wir wissen von Abraham, dass er reich war. Wir wissen es von David. Salomo war reich. Hiob war reich. Josef von Arimathäa war reich. Aber auch von Lydia wissen wir, dass sie wohlhabend war. Vielmehr heißt es, vertraue oder baue nicht auf die Dinge dieser Welt und sei dir bewusst, dass das, was du hast, eine Gabe Gottes ist. Doch wie werden wir jetzt zufrieden? Und auch da dürfen wir von Paulus lernen, der sich für die Gaben bei den Philippern bedankt und Folgendes sagt. Ich liebe diesen Abschnitt, Philipper 4, Verse 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich auf arm sein, ich verstehe mich aber auch aufs reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus hat also gelernt, mit all dem zufrieden zu sein, auch mit jeder Lage, in der er sich befindet. Warum? Weil er Gott vertraute, eine dankbare Herzenshaltung hatte und sich eben nicht von den Umständen leiten ließ. Er vertraute Gottes souveränen und vorausschauenden Fürsorge. Er sagt mit meinen eigenen Worten, durch Christus, der mich stark macht, bin ich in der Lage, mit allem umzugehen, mit Mangel, mit Überfluss, satt zu sein, zu hungern, reich, aber auch arm zu sein. Und dies können wir nur, wenn wir wirklich dankbar sind und den Herrn, den souveränen Herrn über unserem Leben wissen, dass er über unser Leben steht und dies auch wirklich anerkennen. Und dann heißt es hier weiter in unserem Text, ob nun undankbar oder auch dankbar, wie auch immer du bist, selbst das, sagt der Prediger, ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Und diese Aussage, Haschen nach Wind, kommt an dieser Stelle das letzte Mal im Buch Prediger vor. Und er will damit sagen, egal was du im Leben erreicht hast, ob du nun dem Wind nachgerannt bist und nichts erreichen konntest, oder selbst wenn du Realist bist, zufrieden, dankbar und genügsam bist, das Leben ist dennoch endlich und vergänglich. Und Salomo beendet diese in Vers 9 seine Abhandlung über die Nichtigkeit der Arbeit des Menschen unter der Sonne, die er von Kapiteln 2 bis 6 immer wieder anspricht, in Vers 9, wo er dann sagt, auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Und ab Kapitel 6, Vers 10 bis zum Ende des Kapitels spricht er mehr von der Nichtigkeit der menschlichen Weisheit. Ja, wir finden dann Aussagen, wo er sagt, dass der Mensch es nicht weiß, nicht findet oder es nicht ergründen kann. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, vertraue Gottes Führung. Verse 10 bis 12, ich lese die Verse nochmal. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt. Und es ist bekannt, was der Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn auch wenn er viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Salomo spricht in diesen drei Versen von dem Anfang des Menschen in Vers 10 und vom Ende des Menschen in Vers 12. In Vers 10 sehen wir die Vorsehung Gottes, der alles mit Namen nennt, bevor es überhaupt entsteht oder geschaffen wurde. Das bedeutet, dass Gott alles, was ist und damit auch das Leben des Menschen, vorherbestimmt hat. Das heißt, am Anfang aller Dinge steht immer Gott. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott eben der Handelnde im Verlauf der ganzen Weltgeschichte ist. Ein spannendes Beispiel finden wir in Jesaja 44, da spricht Gott durch Jesaja zu seinem Volk Israel und in dem Zusammenhang geht es darum, dass Gott Israel vergibt, trotz ihrer Untreue und ihnen verheißt, wieder zurück in ihr Land zu kommen. Er sagt also in Jesaja 44, 28, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Hier nennt Gott also den König der Perser bei seinem Namen, bevor er überhaupt geboren wurde. Jesaja schreibt hier circa 170 Jahre vor dem Amtsantritt von Kyros, während noch das Assyrische Reich vorherrschte. Das Babylonische Reich war noch nicht zur Herrschaft gelangt und Gott sagt dem Volk Israel, bevor sie überhaupt in die 70-jährige babylonische Gefangenschaft geführt werden, dass er sie wieder durch den persischen König Kyros in ihr Land bringen wird. Gott schreibt hier sozusagen dem persischen König Kyros einen Brief durch Jesaja und sagt ihm, was er tun wird. Und das können wir dann in Esra Kapitel 1, die Verse 1 bis 4 nachlesen. Und hier offenbart sich Gott in seiner Souveränität, indem er klar macht, ich bin der Herr über die Geschichte. Ich lenke die Herzen der Könige wie Wasserbächen, wie es in Sprüche 21, 1 heißt. Und ein paar Kapitel weiter dann im Buch Jesaja, wo er das Volk tadelt und sie fragt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Dann sagt Gott in Jesaja 46, 9 bis 10, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Hier wird sehr deutlich, mit wem wir es hier zu tun haben. Das Drehbuch der Weltgeschichte ist fertig und da gibt es nichts zu verbessern. Ja, auch die angebliche Corona-Pandemie, aber auch die vorstehende Weltregierung. Es ist alles in seinem Plan. Doch in dieser Situation gibt es Hoffnung, denn diese Weltregierung wird nicht lange Bestand haben. Auch wenn wir heute sehen, dass Lüge mit Wahrheit verdreht wird, können wir Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Sein Plan kann kein Mensch durchkreuzen, selbst der Teufel nicht. Und dennoch müssen wir bedenken, das entbindet uns nicht unserer Verantwortung, das heißt Gottes Souveränität entbindet uns nicht der Verantwortung, uns als seine Kinder in diesem Hier und Jetzt uns immer zur Wahrheit zu stellen. Das, was Gott sich vorgenommen hat, das wird er durchführen. Und auch diese Wahrheit wiederholt Paulus im Neuen Testament, in Epheser 1, Vers 11 zum Beispiel. Da wird sehr deutlich, da schreibt er in ihm, also in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und dieses Wissen über die Souveränität Gottes, die gefällt dem Sünder nicht, denn der Sünder will sein eigenes Reich bauen. Er will selbst über sein Leben bestimmen, er will sich also keinem unterordnen. Und deshalb fällt es auch vielen Menschen schwer, diese Wahrheit von Gottes Souveränität, selbst vielen Christen fällt es schwer, diese Wahrheit zu verstehen oder sie auch anzunehmen. Gott ist eben nicht in unserer Hand, sondern wir sind in Gottes Hand. Er wirkt die Errettung, er ist auch der Handelnde in der ganzen Weltgeschichte. Gott sagt selber von sich, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Was er sich vorgenommen hat, das führt er auch durch. Gott steht also am Anfang und am Ende der ganzen Geschichte und des Lebens eines jeden einzelnen Menschen. Und wenn wir also sicherstellen wollen, dass wir ein gutes Ende haben, dann ist es doch nur logisch, dass wir Hilfe bei dem suchen, der eben den Anfang und das Ende von jedem von uns kennt. Und deshalb sagt Salomo hier, es ist bekannt, was der Mensch ist. Nun, was ist der Mensch oder was ist über ihn bekannt? Er ist von Gott geschaffen und verantwortlich, ihm die Ehre zu bringen. Er ist Sünder durch den Sündenfall und sein Trachten ist Tag ein, Tag aus nur böse. 1. Mose 8, 21. Jeremia schreibt, überaus trügerisch ist das Herz des Menschen. Und deshalb schlussfolgert Salomo sehr deutlich, er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Gar nichts. Wenn wir also begreifen, mit wem wir es zu tun haben, dann kommen wir gar nicht erst auf die Idee, mit diesem Herrscher des Universums zu rechten oder von ihm Rechenschaft zu fordern. Und wir wissen das auch von Hiob, dass er das erkannt hat, dass er mit Gott nicht rechten kann. Hiob Kapitel 9 sagt er, als er Gottes Allmacht erkennt, sagt er wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, wenn er ihm mit ihm rechten wollte, er könnte ihm auf tausend nicht eines antworten. Wenn der Mensch oder wenn wir eines Tages vor Gott stehen, wird keiner von uns sagen können, Gott, was hast du da getan? Es ist schlichtweg töricht. Auch das wieder im Neuen Testament in seiner Abhandlung über die Souveränität Gottes im Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 9, Vers 20 ähnliche Worte. Ja, o Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Wir müssen also anerkennen, dass Gott absolut souverän ist und uns auch keine Rechenschaft schuldig ist. Und am Ende von Vers 12 in unserem Text stellt er dann zwei rhetorische Fragen. Er sagt, denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Und beide Fragen müssen wir natürlich beantworten, dass der Mensch es eben nicht weiß. Er kennt die Zukunft nicht. Gott ist es, der die Zukunft kennt und den Menschen durch und durch kennt. Gott ist es, der auch weiß, was nach uns kommt, wenn wir einmal sterben. Denn er ist ein Gott der Vergangenheit, er ist ein Gott der Gegenwart und er ist ein Gott der Zukunft. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wir wissen nicht mal, was morgen sein wird. Wir können uns Dinge vornehmen, aber sind von Gottes Gnade und Gelingen abhängig. Und darum sagen wir auch so häufig, so Gott will und wir leben. Salomo hat uns jetzt also hier in Kapitel 6 mindestens drei Weisheiten gelehrt, die ich zum Schluss noch kurz zusammenfassen möchte und uns einige Anwendungen mit auf den Weg geben möchte. Am Anfang habe ich euch von dem Brettspiel Spiel des Lebens erzählt, wo derjenige gewinnt, der am Ende das meiste Geld, die meisten Statussymbole hat oder die meisten Häuser hat. Doch Salomo zeigt uns, dass die Maßstäbe Gottes ganz anders sind. Gott stellt ja im Grunde genommen unser menschliches Denken auf den Kopf. Nicht der reichste Mensch ist der Gewinner, nicht der erfolgreichste Mensch in diesem Leben ist der Gewinner. Nicht derjenige, der sich alle Wünsche erfüllen kann, hat am Ende das Ziel erreicht. Entscheidend ist vielmehr, wie unser Leben endet. Die wichtige Frage lautet deshalb nicht, wie viel habe ich erreicht in diesem Leben, sondern habe ich mit Gott gelebt? Und darum erinnert uns Prediger 6 an drei einfache, aber eben auch lebensverändernde Wahrheiten, wenn wir sie immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Erstens, denke also an das Ende. Das Leben ist tatsächlich wie ein Hauch. Es vergeht sehr schnell. Und deshalb lohnt es sich nicht, in diesem jetzigen Leben so viel Kraft in Dinge investieren, die letztendlich doch am Ende vergehen. Salomo ruft uns also zu, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Lebe also heute so, dass du ihm mit Freude begegnen kannst. Zweitens, genieße Gottes Gaben. Gott ist der Geber aller Gaben. Alles, was wir besitzen, unsere Familien, unsere Gesundheit, unsere Arbeit, unsere Gemeinde, alles, was wir genießen, unser täglich Brot, kommt aus seiner Hand. Sei dir dessen bewusst. Und häufig ist es doch so, dass wir die Freude an diesen Gaben verlieren, wenn uns die Dankbarkeit fehlt. Und ständig auf das schauen, was der Nächste hat oder was wir eben nicht haben. Unzufriedenheit könnte man sagen, gehört zu den größten Kennzeichen unserer Zeit. Denn wir wollen immer Größeres, immer mehr und immer neuer. Doch wer immer mehr haben will, wird niemals satt werden. Und das hat Salomo schon vor 3000 Jahren erkannt. Und deshalb brauchen wir eine Tugend, die heute genauso vergessen ist wie die Demut, nämlich die Genügsamkeit. Und ich wiederhole nochmal, der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, 6 bis 7, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wie aktuell ist diese Aussage auch heute? Unsere Gesellschaft und die Werbeindustrie versucht uns ständig einzureden, dass wir erst dann glücklich sind, wenn wir mehr haben. Doch Gottes Wort sagt genau das Gegenteil. Nicht mehr Besitz macht zufrieden, sondern mehr Gottesfurcht. Nicht Reichtum schenkt Frieden, sondern Dankbarkeit. Das heißt, wahre Zufriedenheit werden wir niemals in den Dingen dieser Welt finden, sondern in der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb dürfen wir lernen, von Paulus zu sagen, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und schließlich drittens, vertraue Gottes Führung. Gott kannte deinen Namen, bevor du geboren wurdest. Er kennt den Tag deiner Geburt und er kennt auch den Tag deines Todes. Er kennt jede Freude, jedes Leid, das dir widerfährt. Und häufig ist es so, dass wir seine Wege gar nicht recht verstehen, zumindest nicht in dem Moment. Aber wir dürfen ihm vertrauen, der eben unser Anfang, aber auch unser Ende kennt. Unser Leben liegt eben nicht in unserer Hand, sondern in seiner Hand. Und vielleicht sucht heute Morgen jemand noch sein Glück immer dort, wo Salomo es auch vergebens gesucht hat, nämlich im Erfolg, im Besitz, in der Anerkennung oder im Vergnügen. Salomo würde sagen, du jagst dem Wind nach, denn alles unter der Sonne vergeht, nur Gott bleibt ewig bestehen. Und genau deshalb endet das Buch Prediger nicht mit der Hoffnungslosigkeit, sondern mit einer Einladung. Da heißt es, lasst uns die Summe aller Lehren hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Und wir dürfen diese Worte, die Salomo damals sagte, noch tiefer verstehen, denn wir wissen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit der Sünder Frieden mit Gott haben kann oder finden kann. Wer also auf Christus vertraut, der braucht sich keine Sorgen zu machen über seinen Tod. Denn das Tod ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer Liebesgemeinschaft mit seinem Herrn. Und darum lasst uns diese Kunst, das Leben weise zu leben, uns immer wieder neu in Erinnerung rufen und uns immer wieder einprägen. Lass uns an das Ende denken. Lass uns das, was Gott uns gibt, tatsächlich genießen und uns unser Vertrauen gänzlich auf Gott setzen. Und dann werden wir vielleicht nicht die Gewinner dieses Brettspiels sein, weil wir eben nicht mit den Statussymbolen und all dem, was wir hier erreichen können, protzen müssen. Aber wir werden das wahre Leben gewinnen, das Leben, das Gott denen verheißt, die ihm vertrauen. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Lass mich noch beten. Vater, unser großer Gott, wenn wir in unser Leben schauen, so sind wir häufig enttäuscht, vielleicht manchmal frustriert, weil wir das Leben nicht recht einordnen können. Aber auch da gibst du uns Wegweisung, du zeigst uns auf, dass selbst der weiseste Mensch, der je gelebt hat, ja an diesen Dingen ja, verzweifelt ist oder manchmal gefragt hat, was ist der Sinn des Lebens? Herr, und du gibst uns Anweisungen in deinem Wort und wir dürfen es heute neu hören, dass wir die Kürze unseres Lebens bedenken, dass wir dich im Mittelpunkt halten und dass wir dir unser ganzes Leben vertrauen und die guten Dinge, die du uns gibst, tatsächlich genießen dürfen. Herr, und so wollen wir dankbar sein in dieser westlichen Welt, wo es uns so gut geht, dass du uns so reich beschenkst. Herr, erfülle unsere Herzen mit Dankbarkeit dir gegenüber. Herr, und lass uns weise leben und lass uns in dieser Welt, in dieser dunklen Welt, die immer zunehmend dunkler wird, lass uns wirklich Lichter sein, dass wir für dich hier wie Statuen, die auf dich hinweisen, in dieser dunklen Welt leuchten, auf Arbeit, in den Familien, in der Nachbarschaft, da, wo du uns hinstellst. Lass uns dich verkündigen durch unser Leben und durch unsere Worte. Herr, und lass uns dir unser ganzes Leben anvertrauen. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du es in unserem Leben immer mehr Realität werden lässt. Wir wollen dir die Ehre geben, weil du es wert bist. Amen.